Europa-Journal.
Guten Abend. Wir besprechen heute die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher zur Europäischen Union. Wir berichten, wie der türkische Wahlkampf bei der Diaspora in Europa abläuft, wie es den regierungskritischen Medien in Ungarn geht und warum Spanien voll auf erneuerbare Energien setzt. Kommende Woche am 9. Mai wird der Europatag gefeiert, in Erinnerung an die Anfänge der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik hat diesen Tag zum Anlass genommen, in einer großen Umfrage die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher zur Union und zu europapolitischen Themen abzufragen. Was dabei herausgekommen ist, möchte ich mit Paul Schmidt besprechen, dem Generalsekretär der Gesellschaft für Europapolitik. Grüß Gott, Herr Schmidt.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Österreich hat in den letzten Jahren immer zu den EU-Ländern gezählt, in denen die EU-Skepsis eher größer gewesen ist als in anderen. Wie zufrieden oder wie unzufrieden ist die Bevölkerung denn in der aktuellen Umfrage?
Naja, ich würde so sagen. Also es gibt Skepsis, es gibt Sorgen, Verunsicherung. Es gibt auch einen Vertrauensverlust in die Politik, in die nationale Politik, genauso wie in die europäische Politik. Aber wenn man nach der EU-Mitgliedschaft fragt, dann zeigt sich doch, dass gerade oder trotz der Krisenzeiten die EU-Mitgliedschaft Österreichs auf breiter Basis steht. Also da gibt es eine große Unterstützung. Das wird von rund 2/3 der Bevölkerung auch nicht hinterfragt. Da ist man froh, dass man Teil dieser Europäischen Union ist. Weil bei aller Skepsis den meisten klar ist, dass die wirklich großen Fragen wie Krieg oder Frieden, Klimawandel, Kampf gegen die Umweltverschmutzung, aber auch Migrationsthemen oder die Frage der Teuerung, das sind Fragen, die machen an nationalen Grenzen nicht Halt und die müssen europäisch gelöst werden, so schwierig das auch ist. Also das ist allen klar. Trotzdem ist man nicht immer zufrieden mit dem, wie die Politik in den Alltag eingreift, wie gut sie Probleme löst.
Aber ein Exit, also ein österreichischer Austritt, ist aus den Daten nicht herauszulesen oder der Wunsch nach einem Exit?
Nein, ist nicht herauszulesen. Also es gibt diesen Bodensatz von rund 25%, je nachdem, wie die tagespolitische Entwicklung ist und wie groß die Verunsicherung auch ist. Wir hatten vor ein paar Jahren 8% der Bevölkerung, die gesagt haben, nein, wir hätten gerne einen Austritt. Jetzt sind wir bei 25%. Also das ist ungefähr die Obergrenze von Befragten, die sagen, nein, also wir wollen eigentlich austreten. Das muss man ernst nehmen. Das zeigt, wie schwierig die Zeiten sind, wie groß der Vertrauensverlust ist und die Sorgen sind. Und darauf muss man reagieren mit Problemlösung, mit Erklärungen. Die aktuellen dynamischen, riesigen weltpolitischen Entwicklungen müssen erklärt werden, diskutiert werden, man muss zuhören und man muss Orientierung geben und man muss auch das Gefühl geben, dass sich Österreich europapolitisch aktiv einbringt und dass wir nicht einfach nur am Speiseplan zu finden sind, sondern mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen.
Sie führen diese Umfrage ja schon seit vielen Jahren durch und man sieht, dass das schon auf und ab geht. Es gibt zum Beispiel ein sehr großes Zustimmungshoch in den Jahren nach der Finanzkrise 2008, stürzt dann bei der Griechenlandkrise nach 2012 ziemlich ab, geht dann nach der Migrationskrise nach 2015 wieder hinauf. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit mit der EU auch wieder ein bisschen gestiegen. Können Sie festmachen, woran dieses Auf und Ab über die Jahre liegt?
Das kann man natürlich. Das hängt sowohl an mittelfristigen Entwicklungen, europäischen, internationalen Entwicklungen, aber das kann natürlich, den Ausschlag können natürlich auch tagespolitische Entscheidungen und Stimmungen haben. Wir sehen zum Beispiel, dass nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft sehr stark gestiegen ist. Nach Corona, wo man versucht hat, dann sich zusammenzuraufen und auch den gemeinsamen Einkauf von Impfstoff organisiert hat. Zuerst ist es hinuntergegangen, dann ist es wieder leicht hinaufgegangen. Also man sieht die Spaltung in der Gesellschaft, man sieht schon auch in der Interpretation und Analyse den Vertrauensverlust, aber auch die Zustimmung zu dieser grundsätzlichen Frage. Also die EU-Mitgliedschaft steht außer Frage. Aber es gibt eine Unzufriedenheit, auf die muss man reagieren. Man muss die Probleme lösen und die Sorgen ernst nehmen.
Abgefragt haben Sie auch ein Thema, das seit dem russischen Angriff auf die Ukraine noch wichtiger geworden ist als vorher, die Sicherheitspolitik nämlich. Die EU-Verträge sehen ja, was die wenigsten Leute in Österreich wissen, eine sehr weitgehende Beistandsverpflichtung vor. Österreich hat dadurch diese sogenannte irische Klausel zu eine Sonderstellung gemeinsam mit den anderen Neutralen. Wie sehen die Österreicherinnen und Österreicher denn eine engere militärische Zusammenarbeit, eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit innerhalb der Union?
Also es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist, dass ganz anders als in Schweden und in Finnland ein NATO-Beitritt Österreichs von rund 60% der Bevölkerung abgelehnt wird. Aber auf der anderen Seite es eine Zustimmung gibt für eine engere Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Also die soll intensiviert werden. Das sagen 67% der Befragten und das war auch in den Jahren davor so. Unsere Interpretation ist, dass die Bevölkerung eine unabhängigere, eigenständigere Europäische Union möchte und dass es bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht ausschließlich um militärische Kooperation geht, aber es gibt natürlich viele zusätzliche Aspekte, es geht wesentlich weiter. Und da kann Österreich einen Beitrag leisten und da erhofft sich Österreich auch ein Ressourcenpooling, eine effizientere Europäische Union. Das ist kein Widerspruch, weil das Neutralitätsgefühl in Österreich natürlich stark vorhanden ist und auf dieses Meinungsbild in Sachen NATO wirkt. Aber die Bevölkerung ist sich vollkommen im Klaren, dass in Zeiten von Krieg oder Frieden die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein essentieller Teil ist und dass es hier eine engere Zusammenarbeit braucht.
Wenn Sie sich diese Zahlen anschauen, im vergangenen Jahr hat zum Beispiel Dänemark, das ein Opt-out aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hatte, auf dieses Opt-out verzichtet. Es gab dort eine Volksabstimmung, wo herausgekommen ist, eine sehr große Mehrheit will an dieser gemeinsamen europäischen EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik teilnehmen. Das heißt, die sind jetzt drinnen. Wäre das auch eine Option für Österreich?
Na, Österreich nimmt ja aktiv daran teil. Österreich hat kein Opt-out hier. Im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten engagiert sich hier Österreich sehr aktiv. Oft ist das der Öffentlichkeit auch nicht so bewusst. Wenn wir können, im Rahmen unserer politischen Möglichkeiten, sind wir aktiv und engagiert dabei, um unseren Beitrag zu leisten für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das wird auch von den unterschiedlichsten Seiten anerkannt. Ich meine, wir sind jetzt kein militärisches Powerhouse. Ich glaube, das ist den europäischen Partnern klar. Darauf wird auch bei Österreich nicht gesetzt. Aber wenn es darum geht, UNO-Truppen zu unterstützen, da ist die Entsendung Österreichs oder der Beitrag und der Anteil Österreichs massiv, sei es am Westbalkan oder auch in Afrika, proportional zu unseren Möglichkeiten. Wenn es um nicht militärische Unterstützung geht, nicht letale Waffen zum Beispiel geht, wenn es um Sicherheitswesten geht oder Rettungseinsätze, da sind wir, glaube ich, gut. Und da gibt es natürlich auch noch Spielraum, nach oben effizienter zu werden, uns noch stärker einzubringen. Aber das ist ein Beitrag, den wir leisten können und der wird auch von anderen anerkannt.
Sie haben es jetzt ganz kurz angesprochen. Sie haben auch abgefragt, eine Zustimmung oder Ablehnung eines möglichen NATO-Beitrittes. Wie sind da die Ergebnisse?
Also die Ergebnisse sind so, dass knapp 2/3 der Bevölkerung keinen NATO-Beitritt möchten. Sie möchten eine engere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, eine engere Zusammenarbeit, aber keinen NATO-Beitritt. Das ist ein konstant hoher Wert auch über die letzten Jahre hinweg und ist ganz, ganz anders als etwa in Schweden oder in Finnland.
Ein anderes Thema, das Sie abgefragt haben, ist, wie die österreichische Bevölkerung zur Unterstützung der Ukraine nach dem russischen Angriff steht. Etwas mehr als die Hälfte findet diese Unterstützung wichtig oder sehr wichtig, also 51%. Allerdings diese 51% sind sehr viel weniger als in vielen anderen westeuropäischen Ländern. Können Sie festmachen, woran das in Österreich liegt?
Ja, man muss sich die Fragestellung, glaube ich, hier genau anschauen. Also wir fragen hier, wie wichtig es gehalten wird, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriff unterstützen. Das heißt, das ist eine sehr direkte Frage. Es kommt der Begriff Kampf vor und russischer Angriff vor. Das heißt, der Befragte kann natürlich auch den Eindruck bekommen, dass es hier um eine militärische Unterstützung geht. 36% halten das für nicht oder eher nicht wichtig. Ja. Ich glaube, das Ergebnis zeigt, dass die österreichische Bevölkerung oder die Bevölkerung in Österreich sehr wohl die Ukraine massiv unterstützt, aber dass es Erklärungsbedarf gibt, in welcher Form hier Österreich unterstützt und unterstützen soll. Also mehr Transparenz wäre sicher ein Gebot der Stunde.
Insgesamt, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist der Befund für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union also positiv bei der österreichischen Bevölkerung. Trotzdem, Sie haben es jetzt nicht konkret abgefragt, machen aber natürlich im Laufe der Jahre viele andere Studien, haben ihre Erfahrungen. Wo sehen die Menschen in Österreich denn Verbesserungsbedarf, wenn es um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union geht?
Also die Bilanz ist grundsätzlich positiv. Verbesserung sollte es geben aus Sicht der Bevölkerung, bei der Durchsetzung der Spielregeln zum Beispiel, bei der Funktionsweise, bei Beschlüssen, die müssen rascher getroffen werden, schneller umgesetzt werden, effizienter werden. Länder wie Österreich sollen aus Sicht der Bevölkerung stärker gehört werden. Und es geht darum, dass Sorgen und Probleme ernst genommen werden und diese auch gelöst werden und von der Bevölkerung auch verstanden wird, dass Europa hier einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einen Unterschied in unserem Alltag. Kritik gibt es viel, die Europäische Union ist gern Sündenbock, aber letztlich ist man doch froh, dass man da dabei ist.
Also mehr erklären, sowohl in Brüssel als auch auf nationaler Ebene von der österreichischen Regierung und den österreichischen Politikern und Politikerinnen. Paul Schmidt war das, der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Vielen Dank für die Durchführung dieser Studie und Ihre Einschätzungen.
Danke sehr für die Einladung.
Sie hören das Ö1 Europa-Journal und wir gehen weiter zur Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei am 14. Mai. Seit vergangener Woche können die im Ausland lebenden Türkinnen und Türken ihre Stimmen dafür abgeben. Etwa 3,5 Millionen Wahlberechtigte leben in Westeuropa, in Österreich knapp 110.000. Bei der letzten Wahl vor 5 Jahren gab es hier einen intensiven Wahlkampf mit gewaltsamen Ausschreitungen und diplomatischen Verwicklungen. Heuer geht es eher ruhiger zu. Ich habe mir die Gründe dafür angeschaut.
Knapp 4 Dutzend Zuhörer sitzen in einem Hörsaal der Universität Wien. Fast alle stammen aus der Türkei oder haben ihre familiären Wurzeln dort.
Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, aber ich bin indirekt betroffen, weil meine Eltern in der Türkei praktisch auf die Welt gekommen sind. Hier geht es um eine sehr wichtige Wahl, die nicht nur Türkei betrifft, sondern ganz Europa. Und es geht hier um die Demokratie. Und diese betrifft uns alle.
Sagt eine junge Frau, die selbst nicht in der Türkei wahlberechtigt ist. Eingeladen hat der Rat der kurdischen Gesellschaft in Österreich. Dementsprechend kritisch ist die Stimmung. Dass die Türkei den Menschen im Ausland erlaube, an der Wahl teilzunehmen, sei leicht zu erklären, sagt Reda Hahn, einer der Organisatoren.
Der Grund, warum unter Erdogan die Menschen in Europa wahlberechtigt, ist, dass die Menschen, die hier leben, konservativer sind. Gleichzeitig ist es die Heimat von vielen hunderttausenden Menschen in Österreich. Und man möchte einfach, dass eine Veränderung stattfindet.
Von der Wahl erhoffe er sich eine Verbesserung des politischen Klimas in der Türkei. Vor allem, dass auch die Menschen wieder frei in die alte Heimat reisen können, die in Westeuropa Kritik an der Regierung geäußert haben, ohne Angst vor politischer Verfolgung haben zu müssen. Im Publikum sitzt einer, der genau weiß, was damit gemeint ist. Der in der Türkei geborene und in Wien lebende Soziologe Kenan Güngör gilt als einer der besten Kenner der türkeistämmigen Diaspora im deutschsprachigen Raum. Vor einem Jahr hatte er erfahren, dass die türkische Justiz gegen ihn wegen Beleidigung des Präsidenten ermittelt. Worauf genau sich die Ermittlungen stützen, weiß er allerdings nicht. Bei einer Reise in die Türkei, etwa um Verwandte zu besuchen, drohen ihm die Festnahme und bis zu 10 Jahre Haft.
Was ganz stark auffällt, ist, dass dieser Wahlkampf vergleichsweise viel ruhiger verläuft als der Wahlkampf vor 5 Jahren. Und das hat weniger mit Einsicht von Erdogan zu tun, sondern die Rahmenbedingungen haben sich geändert.
Da sei einmal die schwere Wirtschaftskrise. Die Türkei könne sich eine Konfrontation mit der EU, dem wichtigsten Handelspartner, einfach nicht leisten. Und während des schweren Erdbebens hätten viele Menschen gesehen, dass die westeuropäischen Länder schnell Hilfe geschickt haben, während die eigene Regierung zu wenig getan habe.
Und der dritte Punkt ist, dass hier in der Diaspora was sich anders entwickelt hat. Nämlich, dass auch viele Vereine, die damals auch Erdogan unterstützt haben, zum Teil jetzt sich die Frage stellen, zu sagen, ja, Erdogan kommt, sie machen den Wahlkampf und wir haben die verbrannte Erde hier und wir müssen das sozusagen ausbaden. Von das möchten wir nicht nochmal haben.
Damit meint Güngör die Wahlen im Jahr 2017, als viele türkische Politiker und Politikerinnen auf Wahlkampftour durch Westeuropa zogen. Am massivsten erwischt hat es damals die Niederlande, als eine Ministerin dort nach einem Auftritt in Gewahrsam genommen und außer Landes gebracht wurde, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Und Präsident Erdogan nutzte den Vorfall, um Europa wieder einmal Islamfeindlichkeit und Faschismus vorzuwerfen. Erdogan konnte den Wahlkampf im Ausland nutzen, um sich im Inland als Beschützer der im Westen angeblich unterdrückten Türken und Muslime darzustellen. Dieses Spiel funktioniere heuer nicht mehr, sagt der Politikwissenschaftler Cengiz Günay, Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik, UIIP.
Diesmal sind die Themen anders gelagert. Es ist kein Identitätsthema, sondern es ist die Wirtschaftskrise, die Preissteigerungen, die Lebenserhaltungskosten, die immer teurer werden, die hohe Inflation, aber natürlich auch das Missmanagement infolge des Erdbebens und Korruption.
Und diese Themen sorgen offenbar auch im Ausland für großes Interesse. Vor dem türkischen Generalsekretariat in Wien wartet eine lange Schlange von Wählerinnen und Wählern darauf, ihre Stimme abzugeben.
Ja, es ist schon wichtig, weil wir leben zwar hier, aber es ist auch unser Land und im Sommer sind wir oft dort.
Knapp 110.000 Menschen sind in Österreich wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung sei bereits jetzt deutlich höher als vor 5 Jahren, heißt es aus der Botschaft. Explizite Unterstützer von Präsident Erdogan sind zumindest an diesem Vormittag keine zu finden.
Ich sage nichts Bescheid.
Wird mal Zeit für eine Veränderung, würde ich sagen. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Meine Familie lebt noch dort, deswegen ist, finde ich, wichtig. Also für mich nicht, aber für meine Familie.
Was erhoffen Sie sich denn von dieser Wahl?
Erdogan weg ist, hoffentlich.
Schaut man auf die Wahlergebnisse der letzten Jahre, sind diese Aussagen aber alles andere als typisch, erklärt Mesut Eren, Professor für Politikwissenschaft an der Marmara-Universität in Istanbul.
Insgesamt 3,5 Millionen Wählerinnen und Wähler in 73 Ländern. Die Beteiligungsrate war 86%. Die sind politisch sehr engagiert und Erdogan hat 60% im ganzen Ausland Türken.
Vor allem, wenn das Ergebnis knapp ist, so wie bei der Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren, könnten die Wähler im Ausland den Ausschlag geben. Die Entscheidung der Präsidentschaftswahl dürfte heuer erst in einer Stichwahl fallen. Und da könnte die Diaspora wieder das Zünglein an der Waage sein. Im Land selbst stoße das auf immer größere Kritik.
Und man sagt einfach so, wenn Sie dann Erdogan so sehr lieben, sollten Sie in Ihr Land zurückkehren, ne? Und in dem Land leben, das, wo er regiert.
Im Hörsaal in Wien wird leidenschaftlich über die Wahl diskutiert. Gerade für die Minderheiten und politisch Andersdenkende sei das Ergebnis von großer Bedeutung.
Es sind auf beiden Seiten, sowohl in der Türkei als auch in Österreich, haben viele Leute ihre Koffer gepackt. Die einen sagen, wenn Erdogan nochmal gewählt werden sollte, werden sie das Land verlassen. Die anderen sagen, okay, wenn Erdogan abgewählt wird, dann werden wir zurückgehen.
Sagt Reda Hahn vom Rat der kurdischen Gesellschaft. Vor einer möglichen Stichwahl um die Präsidentschaft könnte der türkische Wahlkampf auch in Westeuropa noch deutlich intensiver werden.
Präsentiert worden ist der Beitrag von Esther Holoschee. Und ein ausführliches Interview mit dem Politikwissenschaftler Cengiz Günay, den Sie im Beitrag gehört haben, über die Wahl in der Türkei, ist als Europajournal-Podcast verfügbar.
Es stand für die Opposition noch nie so gut wie jetzt. In mehreren Umfragen ist der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu vor Präsident Erdogan, aber es wird knapp.
Auf der Seite sound.orf.at oder noch besser, Sie abonnieren das Europajournal mit dem Podcast-Programm auf Ihrem Smartphone. Als das ungarische Klubradio vor 2 Jahren seine Sendelizenz verlor, glaubten viele, das bedeutet das Ende für den letzten großen, unabhängigen Radiosender des Landes. Über die Jahre hat er immer wieder mit Kritik an der Regierung den Unmut der Behörden auf sich gezogen. Doch zwei Jahre nach dem Aus auf UKW hat der Sender heute mehr Hörer und Hörerinnen als früher. Er sendet inzwischen über das Internet, berichtet Wolfgang Wichtel.
A most hallott műsort is megtalálja a honlapon. www.clubradio.hu.
Clubradio Ungarn gibt's nur im Netz. Aber deshalb ist dieses Clubradio in Budapest noch nichts Besonderes. Oder? Chefredakteur Mihai Hardy beschreibt seinen Sender so.
Clubradio is a world famous Hungarian radio that has no frequency. So we are an animal that doesn't exist.
Clubradio. Wie ein Tier, das es eigentlich gar nicht gibt. Ein Radio ohne UKW-Frequenz, aber trotzdem.
Weltbekannteste Rundfunkstation aus Ungarn, ja? Is it correct?
Korrekt. Wer kennt schon die anderen Radiostationen in Ungarn? Kossuth Radio zum Beispiel, den Staatsrundfunk mit Viktor Orbáns Ansage ans ungarische Volk. Immer freitags spricht der Ministerpräsident. Freitagspredigt nennt das der Volksmund. Clubradio hört sich anders an.
Hallo, hallo, egy telefonáló kellene, hogy legyen a vonalban.
Jó napot kívánok, én Tarnóci Marian vagyok, Szentendéről beszélek.
Hier spricht das Volk. Marian aus Szentendre ist dran. In der Nachmittagsshow mit dem Titel reden wir drüber. Über alles, was Ungarn gerade bewegt. Heute geht's um die protestierenden Lehrerinnen und Lehrer. Im Staatsfunk hört man sowas nicht. Und das ist auch ein Grund, warum Clubradio weltberühmt wurde.
A lényeg. Clubradio Chronikája délután.
Clubradio ist nicht auf Linie der Regierung Orbán. Vor zwei Jahren waren sie damit fast die letzten ihrer Art. Ein in vielen Städten auf UKW sendendes unabhängiges Informations- und Talkradio. Bis die ungarische Medienbehörde die UKW-Lizenz nicht mehr wie sonst automatisch verlängerte, sondern neu ausschreiben ließ und an einen anderen kleinen Sender weiterreichte. Seitdem ist Clubradio off-air und weltberühmt. Zumindest in Europa. Vor dem Europäischen Gerichtshof liegt die Klage gegen die Stummschaltung. Aber verstummt ist Clubradio nicht. Im Gegenteil. Vermutlich war das das Beste, was dem Sender passieren konnte. Seit zwei Jahren ins Netz gezwungen. Chefredakteur Mihai Hardy.
Tehát valószínűleg több hallgatónk van, mint volt.
Höchstwahrscheinlich haben wir mehr Hörer als früher, mehr Junge und 60% des alten Publikums sind uns ins Netz gefolgt.
Die hallgatók követtek bennünket.
Jetzt also www.clubradio.hu. Die Autoradiohörer fehlen, aber viele junge Hörerinnen konnten dazugewonnen werden. Und viele Alte haben begonnen, Clubradio zu streamen. Noch schöner, die neuen jungen Hörer haben den Alten geholfen, ihr Smartphone so einzurichten, dass sie es wie ihr altes Radio nutzen konnten, zum Clubradio hören.
Ez a jövő, ez a túlélés. Természetesen folynak a bírósági perek.
Das ist die Zukunft. Damit überleben wir. Auch wenn der Europäische Gerichtshof in 3 bis 4 Jahren für uns entscheiden sollte, für die Rückkehr auf UKW, dann haben wir schon längst das Rezept fürs Überleben als Radio.
Rezept für Überleben.
Wir sitzen im Haus der Gewerkschaften in Budapest, sehr zentral. Clubradio ist hier Untermieter. 4 kleine Multifunktionsstudios sind hier in Büroräumen untergebracht, Radio, aber auch videotauglich. Der größte Raum für die Digitalredaktion. 100 Köpfe arbeiten für Clubradio, manche moderieren aber nur eine Nachtsendung, am Wochenende zum Beispiel. Das Kernteam 30, engagierte Radiomacher, deutlich schlechter bezahlt als beim staatlichen Rundfunk. Clubradio lebt von Spenden und ein wenig Werbung. Nicht jeder will im Clubradio gehört werden.
Magyarországon gyakorlat, nem akart extra.
In Ungarn sind wir das gewöhnt. Die Regierung hat viele Möglichkeiten, es Firmen unangenehm zu machen. Steuerkontrollen, Verbraucherschutzkontrollen. Deswegen gibt es bei Clubradio keine Werbung der Pharmaindustrie, auch keine Werbung von Mercedes oder Audi.
A Mercedes sem az Audi nem hirdet.
Clubradio kann damit offenbar ganz gut leben. András Arató platzt ins Gespräch. Ihm gehört Clubradio. Wir haben sein Büro besetzt, der ruhigste Platz im kleinen Sender. Er denkt gerade laut nach über die nächste Spendenkampagne für sein Radio und ist so gar nicht traurig über den Verlust der UKW-Lizenz.
So a lot of idiotism is not obligatory for Clubradio.
Weil damit viele idiotische Vorschriften fürs Clubradio nicht gelten. zum Beispiel, dass 50% der Musik ungarische Musik sein muss. Der Markt muss entscheiden, ob das Publikum diese oder jene Musik mag.
Absolutely idiotism. The market must decide that such a public likes this music or that music.
Musik ist aber nicht das Kerngeschäft. Clubradio ist Talkradio. Diskussion, Information, Nachrichten.
Jó napot kívánok a Clubrádió mikrofonjánál, Bolgár György.
Jó napot, guten Tag. Bolgár ist der Star des Nachmittags. Mit ihm können die Hörerinnen über alles reden, öffentlich. Wir sind nicht unter Druck von keiner Seite, sagt er in der Sendung, weil jemand, dem gerade was nicht passt am Programm, danach fragt. Nein, sagt Bolgár, Clubradio sei nur abhängig von den Hörern, die fürs Programm zahlen. Auch wenn das Programm nicht allen gefällt, aber das sei dann das Problem von Clubradio. Clubradio, die Stimme der Opposition in Ungarn? Das sieht Chefredakteur Mihály Hardy nicht so. Wir kritisieren auch die Opposition. Wären die an der Regierung, würden sie uns auch nicht mögen, weil es unsere Aufgabe ist, die Regierenden zu kontrollieren. Also, Viktor Orbán gibt uns keine Interviews, aber Ferenc Gyurcsány gibt uns auch keines. Er fühlt sich beleidigt von uns, höchstwahrscheinlich.
Nekünk interjút, ő különösen meg van ránk sértve, vélhetően.
Viktor Orbán ist der aktuelle Regierungschef. Ferenc Gyurcsán war es mal für die Sozialisten. Damals hat Clubradio etliche Frequenzen dazu bekommen. Jetzt ist Gyurcsán in der Opposition. Clubradio sendet im Netz. Alle anderen, staatlich oder fast ausschließlich im Besitz von Orbán-Freunden, senden on air. Haben Sie eigentlich Angst bei Clubradio, dass es auch online irgendwann Einflussversuche der Regierung geben könnte? Nein, die Angst haben wir nicht. Wir haben auch keine andere Wahl. Orbán und Co. haben einen großen Medienluftballon aufgeblasen. Und irgendwo gibt es ein kleines Loch. Das ist Clubradio, wo Luft abgelassen wird.
Und die Wirklichkeit.
Eine Reportage von unserem ARD-Kollegen Wolfgang Fichtel. Spanien übernimmt im Juli für ein halbes Jahr den Ratsvorsitz der Europäischen Union. Dabei will sich das Land der Stärkung der sogenannten Energiesouveränität Europas widmen und setzt dabei vor allem auf Wasserstoff. Josef Manola hat sich die Pläne der spanischen Regierung angeschaut.
Vergangene Woche lud die österreichische Regierung ins Kanzleramt zu einem Wasserstoffgipfel. Seit das russische Erdgas aus dem Energiemix der EU verbannt wurde, ist man in den Schaltzentralen der EU auf der dringlichen Suche nach Ersatz. Die etwas gewagte Variante, verflüssigtes Erdgas aus allen Teilen der Welt nach Europa zu schippern und in Gasterminals für den Gebrauch in Industrie und Haushalten zu verdunsten, ist kostspielig und nicht gerade umweltfreundlich. Spanien hatte immerhin 6 der notwendigen Gasterminals in Betrieb und sorgte mit dem Vorschlag, auch Mitteleuropa mit Erdgas über Pipelines zu versorgen, für Schlagzeilen. Warum nicht? So lautet die passende Frage, die Not der Stunde nutzen und gleich den Wechsel zur grünen Energie wagen. Wieder war der gewiefte Ministerpräsident Spaniens einer der ersten, der die Chance für eine Energiewende witterte. Pedro Sánchez.
An erster Stelle wollen wir die Sicherheit der Energieversorgung der Europäischen Union stärken. In einer Zeit, in der wir Europäer unbedingt solidarisch sein müssen, um die Abhängigkeit von jenen Ländern zu verringern, die die EU wegen der Unterstützung für die Ukraine mit ihren Rohstoffen erpressen. Zweitens möchte ich etwas aufgreifen, was Präsident Macron schon erwähnt hat. Wir sind der Klimaneutralität verpflichtet und der Wasserstoff ist dafür unsere Bewährungsprobe.
Sánchez weiß auch, was als grüner Ersatz für russisches Erdgas taugt. Der dank erneuerbarer Energien emissionsfrei und möglichst kostengünstig erzeugte Wasserstoff. Dazu versucht Sánchez, die Rolle seines Landes als Technologie-Hub und Energielieferant zu potenzieren. Er ist entschlossen, dafür eine Pipeline zu bauen, die das zukünftige Wasserstoffzentrum Barcelona mit dem französischen Hafen Marseille verbindet. Von dort sollen auf dem Landweg Deutschland und Österreich angeschlossen werden. Noch bevor in der ersten Fabrik grüner Wasserstoff geflossen ist, war auch schon der Plan für die auf den Namen H2Met getaufte und zwischen Portugal, Spanien und Frankreich vereinbarte Pipeline unterschriftsreif.
Das Projekt ist ein Beispiel für die solidarische Antwort auf die Energiekrise von drei Ländern, Portugal, Spanien und Frankreich und der Europäischen Kommission. Wir haben die künftige Wasserstoffleitung auf den Namen H2MED getauft. Damit werden wir einen Schritt nach vorne tun, um eine Energieverbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und Frankreich zu errichten, die durch den Krieg Putins gegen die Ukraine noch wichtiger geworden ist.
H2MED wird eine Länge von 455 Kilometern haben und am Grund des Mittelmeeres zwischen Katalonien und Marseille verlegt. Zum Vergleich, die heute brachliegende Nord Stream Pipeline legt 1280 Kilometer durch die Ostsee zurück. Im Mittelmeer wird der tiefste Punkt von H2MED 2,5 Kilometer unter dem Meeresspiegel liegen. Der flüssige Wasserstoff wird mit einem Druck von 210 Bar durch die Leitungen gepumpt. Bis 2024 wird die detaillierte Ausschreibung vorliegen. In der Zwischenzeit wird auch über die Finanzierung verhandelt. Zum Großteil werden wohl EU-Mittel zur Beschleunigung des ökologischen Wandels eingesetzt werden. Mit dem Baubeginn wird für das Jahr 2026 gerechnet. Um 2030 könnte der grüne Wasserstoff von Katalonien in Richtung Norden fließen. Teresa Rivera ist Ministerin für den ökologischen Wandel.
Wir wollten die Roadmap für erneuerbaren Wasserstoff schon vor einiger Zeit in Angriff nehmen, aber wir dachten, dass sie etwas später verwirklicht wird. Die aktuellen Ereignisse haben dazu geführt, dass die Wasserstoffwirtschaft noch früher ihre Bedeutung ausspielen muss. Spanien ist in diesem Rennen gut aufgestellt. Wir mussten die Verwendung von Wasserstoff in Industrie, Schwertransport und anderen Bereichen erproben, in denen es um Effizienz und Leistung geht. Die Möglichkeiten, den Wasserstoff zu transportieren, werden wir später testen. Von Anfang an waren wir aber davon überzeugt, dass wir andere europäische Länder mit einer vernünftigen Regulierung des Marktes begleiten werden, um den breiten Einsatz von Wasserstoff anzustoßen.
Inzwischen ist auch die erste Fabrik zur Erzeugung des grünen Wasserstoffs in Spanien in Betrieb gegangen. Portollano, 250 Kilometer südlich von Madrid, ist ein Bergbau- und Raffineriezentrum, wo vor 100 Jahren noch Kohle im großen Stil abgebaut und ab den 1960er Jahren Erdöl raffiniert wurde, hat der Energieriese Iberdrola eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff errichtet. Hier sollen Abläufe erprobt werden, um die Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu verbessern und die Lagerung des Energieträgers zu optimieren. Die Chemikerin Sarah Agensen ist Staatssekretärin für Energie im Ministerium für ökologischen Wandel.
Wir dürfen die Gelegenheit, die Energiewende in Angriff zu nehmen, nicht verpassen. Und wir in Spanien sind besonders gut darauf vorbereitet. In Europa bedeutet das eine steigende Bedeutung der erneuerbaren Energien und der verbesserten Effizienz. Dieses ehrgeizige Maßnahmenpaket, das zurzeit in den Händen unserer schwedischen Kollegen liegt, werden wir im zweiten Halbjahr mit dem EU-Ratsvorsitz übernehmen.
Spaniens Aussichten, zu einem Player im Bereich der Wasserstoffproduktion zu werden, stehen gut. Die natürlichen Ressourcen wie Sonnen- und Windenergie werden bereits für die Erzeugung von grünem Strom genutzt. Die Tatsache, dass Spanien in den letzten Monaten im europäischen Vergleich niedrige Strompreise verrechnete, hängt mit dem hohen Anteil an Erneuerbaren zusammen.
Das ist eine der großen Prioritäten unserer Ratspräsidentschaft. Es ist auch Teil des Programms Repower EU, das im Grunde darauf abzielt. Uns geht es darum, die Abhängigkeit der EU von russischen Energielieferungen zu beenden. Durch größere Effizienz, durch die Diversifizierung der Quellen und Lieferanten und durch eine Beschleunigung der Energiewende.
Anders als die in Wien gewälzten Pläne von einer Auslagerung der Wasserstoffproduktion in nordafrikanische Länder, in denen Wüstenstreifen in Photovoltaikparks verwandelt und zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden sollen, setzt Spanien auf die Produktion im eigenen Land. Nach einer diplomatischen Krise mit Algerien, die zu einer Kürzung der Lieferungen von Erdöl und Erdgas führte, will man sich auf eigene Ressourcen beschränken. Dazu bedarf es aber des raschen Ausbaus der Windenergie und der Vergrößerung der Flächen für Photovoltaik. Der spanische Regierungschef ist entschlossen, im bevorstehenden Halbjahr der EU-Ratspräsidentschaft die Dekarbonisierung voranzutreiben. Sánchez, der sich Ende des Jahres der Wiederwahl stellt, will die grüne Agenda auch innenpolitisch nützen.
Ein Bericht von Josef Manola. Das war das Ö1 Europa-Journal. Am kommenden Montag berichtet das Journal Panorama über die Situation in Rojava, also in der kurdisch verwalteten Region in Nordsyrien. Für heute sagt Markus Müller, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend mit Ö1.